Ja, wir sind ja kein Bundesliga-Podcast, sondern Drittliga-Podcast, aber man muss ja schon nochmal einmal Bayer Leverkusen gratulieren, oder?
Auf jeden Fall.
Das hat ja gestern vielen das Herz geöffnet. Also wie viele Emotionen dann doch möglich sind nach einem gewonnenen Meistertitel, das fand ich schon krass.
Die Busankunft hatte was vom MSV Duisburg, ne, am Anfang, oder? Die Emotionen, das Loderne. Ja, Leverkusen ist Meister, wer hätte das gedacht? Ein Satz, der so in tatsächlich noch nie gefallen ist.
Also ich finde, ich habe heute Morgen auch... In meinem eigenen Podcast, da war das ja ein ganz großes Thema. Es gibt ja ganz viele, die haben sich daran abgearbeitet, immer zu singen, ihr werdet nie deutscher Meister. Viele Häme, auch in Situationen, wo sie zum Beispiel in Real Madrid die bessere Mannschaft im Champions-League-Finale waren. Dann muss ich auch sagen, da müssen die Leute auch den Anstand jetzt haben, zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Obwohl es ja ganz viele gibt, die immer sagen, das ist der Urpapa der Konstrukte. Deshalb mögen sie Leverkusen alle nicht oder sowas. Ich finde, man kann es nicht ganz mit Leipzig vergleichen und ich finde auch, dieses Jahr hatten sie, glaube ich, den viert- oder fünfthöchsten Etat. Das ist einfach eine Bombenleistung von Rolfes und von Alonso in den Zeiten, wo andere Vereine sich bestechen lassen oder von irgendwelchen Kriegstreibern Geld bekommen, ist mir das dann zu verknappt. Leverkusen kann immer kaufen und kriegt daher die Null. Das ist einfach eine Bombenleistung und das ist das für mich fast Beste. Erinnert mich fast an Ernst Happel und den HSV 83.
Ja, vor allem die Jubelbilder waren ja total schön gestern, ne? Also wenn du das jetzt mal vergleichst mit den Bayern-Meisterschaften, ich glaube, weiß nicht, ob da das Feld gestürmt wird.
Ja gut, wenn du dann elfmal Meister wirst irgendwann, ne, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich meine, ich habe es noch nie erlebt, elfmal Meister zu werden.
Das wird so sein, wenn mir das elfte Mal zum besten Podcast im Fußball ausgezeichnet werden, ja. Dann wirst du präsig hier liegen und dann einfach Herrgott. Champagner aufmachen und sowas.
Und wenn wir es dann nicht werden, werden wir vom besten Podcast die besten Leute kaufen.
Ja? Natürlich, genau.
So wie es jetzt vielleicht passieren wird.
Ja, genau.
Das Scouting-System schlägt
der
wieder zu.
Der Bayern, genau.
Ja. Ansonsten noch, wie crazy ist eigentlich Regionalliga? Energie Cottbus, ne, gewinnt.
Haben es jetzt in der eigenen Hand.
Haben es in der eigenen Hand, können jetzt aufsteigen.
Und Dynamo hat verloren bei Viktoria Berlin. Ja. Deshalb eigene Hand für Cottbus. Ja. Ich würde es irgendwie Cottbus auch gönnen, wenn sie zurückkommen. Muss
Nächste
ich sagen.
Woche kann Alemannia aufsteigen.
Mhm. Ja, also.
Aber wenn ich das sagen darf, mir macht ein bisschen die Regionalliga Südwest Sorgen. Also bei allem Respekt, Hoffenheim 2, das brauche ich jetzt wirklich nicht in der dritten Liga.
Die Stuckis.
Aber die führen doch jetzt gerade, ne?
Ja, aber die Stuckis sind vor, zwei Punkte vor, aber Hoffenheim hat ein Nachholspiel. Und Stuttgart hat ja 10 Punkte Vorsprung leider verspielt. Ja. Stuttgarter Kickers wäre geil, wenn die kommen würden. Super.
Ach, herrlich, hast und du auf Reck gedrückt
was
hier.
Ist mit dem Dalle?
Hier ist Reck überall. Der Dalle ist ja schon gebucht fürs...
Der Dalle spielt gegen Hannover 2. Obwohl, bei Metten hofft noch. Hannover 2 hat verloren in Bremen, beim Bremer SV.
Ach echt? Ja, also das sind zu viele Punkte.
7 Punkte.
Das sind zu viele Punkte.
Im Fußball ist alles möglich.
Und du, der Dalle, geht dir das Herz auf, wenn du da wieder das erste Mal durch die Weinberge dann spazierst, flanierst auf den Dalle hoch?
Es ist immer die A3, fährt man da ran ans Stadion. Ja, schön. Es ist der Dalle.
Ich glaube, das ist jetzt die Akon Arena oder wie heißt das jetzt?
Keine Ahnung, für mich ist der Dalle. Es ist der Dalle, bitte dich.
Das ist das schönste Drittligastadion für Jannik Bakic. Sein Lieblingsstadion.
Nee, also um jetzt mal ernsthaft zu bleiben, ist es nicht. Ja. Bin da immer gerne hingefahren, aber ich würde fast sagen, so in den letzten Jahren, wenn wir jetzt schon bei dem Thema schönste Stadien sind, was so von der Atmosphäre her am geilsten ist, muss ich sagen, ist es die Bremer Brücke. Freitagsabends. Das ist schon echt geil.
Die habe ich gemacht. Die haben alles gegeben, sie haben es aber nicht geschafft und jetzt war es das, meiner Meinung nach. Osnabrück wird wohl zurückkehren in die dritte Liga. Guck mal, wir sind mittendrin, wir reden gleich noch. Spanische dritte Liga, außerdem Italien, was geht da ab in Liga 5? Ja, aber vorher würde ich sagen...
Und den Landespokal in Südkorea werden wir auch noch thematisieren.
Die südkoreanischen
Landespokal. Den FC Südtirol haben wir unter Brennglas.
Genau, und Rapid nur 1-1 gespielt. Hm? Mehr dazu in der besten Folge aller Zeiten.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 35 oder 36? Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. 35, glaube ich, ne?
Es ist 35, ja.
35, glaube ich.
Ja. Hier ist 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sind wieder euer Fußballstammtisch zur dritten Liga, allerdings ohne Bier. Bei ihm braut sich trotzdem einiges zusammen. Er ist das Alt von 4:3. Hier ist Thomas Wagner. Auch er kann ohne Bier hier regelmäßig ein Fass aufmachen, manchmal mit Schaum vorm Mund. Er hat immer Bock, Christian Straßburg.
Oh, stark.
Prost. Und dann haben wir noch einen, der ist das Maß aller Dinge, hat einiges auf dem Kasten. Unser Radler von 4:3, Jannik Barkisch. Stark. Ich bin Tobi Schäfer, sage Prost mit echtem Kölner Wasser. Wir sitzen in den Straßburger Studios in Köln-Mitte bei Streuselkuchen. Oder ist das wieder Rhabarber?
Nein, das ist diesmal original Streuselkuchen. Aber Tobi, was wärst du für ein Bier?
Er wäre ein Früh. Pilz. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Ja, ne? Er will Pilz sein. Ich wäre gern auch mal auf so einem Bierdeckel, so wie Thomas Wagner. Das weiß man ja vielleicht nicht. Man ist ja hier auch, man hört nicht nur in Köln zu. Du bist auf einem Bierdeckel, auf einem Gaffel-Kölsch-Bierdeckel und bist hier in diversen Kneipen. Ja.
Ja, das war früher, kam das immer ganz gut an, wenn man in der Kneipe stand und dann so, möchtest du was trinken? Ja. Ach, schau mal hier.
Heute nicht mehr, weil das Bild sich verändert hat, oder?
Nee, es gab damals eine Auflage von 50.000, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich meine, als Immi kann man nicht mehr erreichen, als in Köln einen eigenen Bierdeckel zu haben. Ja. Ich hatte aber auch dann immer zwei oder drei dabei, die ich dann einfach der Dame dann einfach untergejubelt. Ach, guck mal da. So.
Und gerüchteweise sagt man, es gibt auch noch 50 Deckel in deinem Auto.
Ja, natürlich. Ja,
die hast du immer dabei.
Ja, immer. Ist aber logisch.
Die Autogrammkarte des kleinen Mannes. Ja, genau. Bierdeckel.
Veggi hat mir auch relativ früh, als wir uns kennengelernt haben, da hängt doch sogar einer. Der hat mir sogar einen geschenkt und unterschrieben.
Ja,
relativ früh, genau. Als wir uns kennengelernt haben.
Ja. Ja, genau, weil ich wusste direkt schon, ich habe in dir etwas gesehen. Wir machen ja nach der WM in Katar auch die EM zusammen. Yannick Bakic, das ist einfach ein wunderbarer Mensch.
Das hing auch jahrelang an meinem Kühlschrank.
Ja, wo ist er jetzt?
Na, jetzt hängt da nichts mehr.
Boah. Claudia mal so
abgehangen.
Claudia sauber gemacht.
Ja. Bereit für die dritte Liga?
Ja. Übrigens, 5x1-1 hat es das schon mal gegeben.
Fragst ihn falsch.
Alle Augen richten sich auf Janik mit der Erwartungshaltung. Das muss er doch aus
dem
Stand wissen.
Aus dem Stand. Ja, gestern 3x1-1 in Folge. Das ist schon Wahnsinn gewesen.
Ich glaube, es gibt so Spieltage, da gibt es mal 7 oder 8 Mal dann ein 1-1. Gab es, glaube ich, auch in der Bundesliga mal. Aber es war schon auffällig.
Ja. Eins davon passierte oben an der Tabellenspitze, Regensburg in Anführungszeichen nur 1-1 im Derby gegen die Münchner Löwen. Ulm ist wieder Tabellenführer jetzt durch den Sieg gegen Münster im Spitzenspiel und am kommenden Wochenende kommt es dann zum, ich sage, Spiel um die Drittligameisterschaft, wenn dann Ulm und Regensburg aufeinandertreffen. Ich glaube, wer das Spiel gewinnt, der wird am Ende der Saison Drittligameister.
Ja, das kann man glaube ich sagen. Das wird grandios. Ich war noch nie in Ulm, ich habe noch nie auf dem Zehner gestanden, aber ich werde den Thomas-Wagner-Weg gehen, das erste Mal in Ulm, dann bei diesem Spiel und ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich glaube, das kann ganz Drittliga-Deutschland. Da haben, glaube ich, beide keinen Druck, sondern die wollen beide einfach dieses Spiel gewinnen. Die wollen das. Meinst du, Regensburg hat Druck?
Ja, weil wenn sie gestern gewonnen hätten, hätte ich gesagt, Regensburg ist schon durch. Ich bin bei Tobi. Also wer das Spiel gewinnt, der steigt auf. Das sage ich. Der steigt direkt auf.
Ah, okay.
Ja,
glaubst du, dass der andere, dass Regensburg zum Beispiel, wenn sie verlieren, auch noch Dritter werden könnte?
Ja, wenn dann jemand wie jetzt, wenn Dresden doch nochmal anfängt zu gewinnen oder wenn Saarbrücken ist für mich die Mannschaft. Ich glaube, die geben keinen Punkt mehr ab, glaube ich, bis zum Ende der Saison. Das finde ich echt bemerkenswert. Ich sage ja schon seit Wochen, dass Saarbrücken aufsteigt. Nein, aber Regensburg, das ist, glaube ich, gemacht, so ein Spiel für Regensburg, ähnlich wie in Münster. Das wird unglaublich euphorisiert aufgeladen sein bei Ulm. Das ist, glaube ich, aber ein Spiel, was Regensburg entgegenkommt. Cool, Spieler, die das alle schon kennen. Aber Ulm ist schon echt, das ist, also... Ich sage selbst, wenn Ulm das Spiel verliert. Für mich steht seit dem Wochenende der erste Aufsteiger mit den Spatzen fest.
Ja, das hört man auch so aus der Liga heraus, dass egal mit wem man telefoniert, von welchem Verein auch so, das heißt immer so, ja, Ulm, beste Mannschaft, die gehen auf jeden Fall hoch, gibt es überhaupt keine Fragezeichen mehr. Ne? Also man merkt ja auch, die haben so eine Leichtigkeit und für mich ist es am Sonntag auch so ein Spiel, da treffen dann irgendwie Spielfreude, Leichtigkeit auf, ja, Kampfbereitschaft, Mentalität, also Regensburg ist ja so richtig im Modus, du hörst das richtig an den Interviews nach dem Spiel, so, boah, wir fahren jetzt nach Ulm, wir sind drin, wir wollen aufsteigen, so, du merkst richtig, die haben jetzt einen Schalter umgelegt und wir sind jetzt im Aufstiegsmodus und wir sind da.
Und gegen die Löwen kannst du ja auch mal 1-1 spielen.
Ja, also das ist ja ein Punkt der Moral.
Du kommst ja zurück mit Hut, ne? Ja. 10 Minuten vor Schluss.
Also genau, und du hast jetzt aus 3 Spielen 7 Punkte geholt, also das ist völlig okay. Ich sag nur, wenn du das Spiel jetzt verlieren solltest bei Ulm, dann, glaube ich, fange ich es ja nochmal an nachzudenken. Aber habe ich mich jetzt festgelegt, Ulm steigt auf. Und das ist Wahnsinn, muss man ehrlich sagen.
Es gab ja auch große Lobeshymnen von Sascha Hildmann jetzt für Ulm. Ne? Der war auch total beeindruckt, wie die auch verteidigt haben und so. Da passt schon sehr, sehr vieles zusammen. Und dazu eben dieser überragende Trainer Thomas Wörle, von dem ich großer Fan bin. Da haben wir ja auch schon häufig gesagt, den werden wir auch nochmal irgendwann in der Bundesliga sehen, ganz sicher.
Vor allem muss das ja auch für die nächste Saison auch für Mannschaften Mut machen, dass man nicht immer so den großen Geldtopf haben muss, sondern wenn jetzt zum zweiten Mal ein Aufsteiger aus der Südwestregionalliga durchmarschiert in die zweite Liga, warum soll dann nicht auch, weiß ich nicht, Waldhof Mannheim nächstes Jahr aufsteigen? Warum soll nicht der MSV Duisburg nächstes Jahr aufsteigen?
Nein, ja, also, ja, die kommen ja aus einer ganz anderen Schwere, ne? Also
Ja, also, aber ihr wisst, was ich meine.
Aber ich glaube schon, wenn ich da Janik nur einmal unterstützen darf, du hast natürlich auch recht, weil das eine andere Ausgangsposition ist, aber ich glaube, die Regionalliga Südwest darf man wirklich nicht unterschätzen. Was da für Mannschaften rauskommen, wie die dann oben in der dritten Liga, ich glaube, das ist wirklich ein Stahlbad, da erstmal durchzugehen. Und gerade die Mannschaften, die so über Konzeptfußball kommen, ne, über etwas, was da auch schon länger funktioniert hat, ich meine, die haben ja keine Verstärkungen groß gehabt und so, das ist ja Wahnsinn, was Ulm spielt.
Jetzt kann man, glaube ich, auch nochmal an diese Klammer denken, die wir da machen können, an diese Media Days, ja, also als die da ankamen, völlig euphorisiert. Joe Reichert im Interview einfach die Antworten geschrien, weil der gar nicht mehr seine Emotionen kontrollieren konnte. Und das muss man ja mal sagen, das stellt er ja wirklich nicht in den Vordergrund, Joe Reichert, der Kapitän, ne? Aber der ist eigentlich nicht fit. Der hat Schmerzen, der ist, normalerweise müsstest du da mal 2-3 Wochen aussetzen. Aber der will seine Ulmer sowas von dermaßen in die zweite Liga hieven. Der bekommt übrigens im Kicker eine 1,5, geht nach 66 Minuten raus. Ist einer der Besten, wenn nicht der Beste auf dem Feld. Diese Mentalität, und ich erinnere mich immer wieder an das Spiel beim Waldhof, als sie gewonnen haben, und dann wurde danach nicht gefeiert, dann waren 2-3 am Zaun bei der Familie, ich wollte hin, auf einmal hörst du, wie der Teammanager sagt, hör mal zu, der Joe, der sagt, ihr sollt reinkommen, der will jetzt noch was sagen. So, das ist das, glaube ich, und es ist der Trainer, es ist Joe Reichert, es ist eine funktionierende Mannschaft, der Torwart auch wieder klasse gespielt, dann trifft Hegel, Senza war, glaube ich, überragend, das, was man sehen konnte. Also, wenn man das Gefühl hat, irgendeiner kippt mal ab von der Leistung, dann gibt es den anderen, der das einfach auffängt. Ulm ja. Steigt auf, finito la musica.
Gibt es nichts mehr zu sagen eigentlich, also das, ja, und Münster hat dann am Wochenende die natürliche Grenze erfahren. Also aus den letzten 2 Spielen jetzt zweimal verloren gegen die beiden Top-Teams. Aber ich glaube trotzdem, dass sie dich noch fangen werden und um Platz 3 beziehungsweise Platz 4 mitspielen werden.
Also Münster, glaube ich, das ist jetzt, so leid es mir tut, das ist jetzt ausgereizt. Also,
na, das glaube ich nicht.
Die haben jedes Spiel gewonnen und ich fand es schon gegen Regensburg, dass es schon echt ganz, also das war nicht dran gekratzt am Punkt. Jetzt wieder. Ich glaube, das wird dir dann nach einer zweiten relativ deutlichen Niederlage gegen den Konkurrenten, wird dir dann klar, dann reicht es halt doch nicht ganz. Die spielen trotzdem eine sensationelle Saison, überhaupt gar keine Frage. Aber also mit Münster rechne ich gar nicht mehr.
Sie spielen jetzt gegen Freiburg 2.
Die sind ja auch anders. Klar, das kann natürlich
sehe ich komplett anders. Ich glaube, ich finde die so aufgeräumt im Kopf, dass sie das einordnen können, dass die wissen, okay, die 2 Mannschaften waren schon echt die stärksten, deswegen stehen die da oben. Die haben Platz 4 auch im Fokus wegen DFB-Pokal, ist für die ganz wichtig. Einzige Frage wird für mich sein, inwiefern so dieser Störfaktor Peter Niemeyer, geht er nach Bremen, geht er nicht nach Bremen, ob das vielleicht irgendwie...
Aber findest du das ein Störfaktor? Ich meine, der Verein hat sich ja ganz klar geäußert, der hat Vertrag ohne Ausstiegsklausel, fertig.
Ja, keiner. Dafür habe ich zu wenig Fußball gespielt, um das einordnen zu können, ob das irgendwie einen Spieler beeinflusst oder nicht.
Das glaube ich ehrlicherweise nicht, wenn das in der Führungsebene passiert. Wir haben ja am Wochenende auch darüber gesprochen, ob sowas wie in Halle, was da passiert ist, dass der Zazar nach Dresden geht.
Genau, ja.
Das wurde bekannt gegeben letzte Woche. Ob das irgendwie stört, das haben wir auch abgefragt, aber ich glaube, das sind da so Randerscheinungen, das überbewerten wir dann, glaube ich.
Ich glaube, wenn ein Trainer zum Beispiel geht, der eine Mannschaft zusammengestellt hat und dass die Spieler dann denken, ah, wer kommt denn da, das ist was. Aber Peter Niemeyer, der da einen super Job gemacht hat, ich glaube nicht, dass das die Mannschaft tangiert. Also nur um es noch einmal zu sagen, ich glaube eher, dass Münster viele Spiele durch den Lauf auch irgendwann gewonnen hat und der ist jetzt weg und das wird jetzt schwerer fallen, nochmal klar, wenn du jetzt gegen Freiburg gewinnst, bist du natürlich immer noch da. Ich glaube allerdings, dass Niemeyer geht, weil das dauert mir jetzt schon alles zu lange. Also wenn du normalerweise so ein Erfolgskonstrukt hast, dann sagst du ja irgendwann, okay, wir wollen weitermachen, aber für 2 Jahre. Kann ich natürlich auch verstehen, wenn du jetzt aus der Bundesliga wirklich ein Angebot hast. Und ich glaube auch, dass diese Saison nächstes Jahr auch eine Hypothek für Münster ist, weil da total, werden die Erwartungen total steigen und eigentlich kannst du froh sein, wenn du nächstes Jahr 10. wirst und nichts mit unten zu tun hast.
Und dass Preußen so in der Öffentlichkeit auftritt, da geht es ja auch um Ablöse. Wenn er wirklich keine Ausstiegsklausel hat, und das glauben wir denen, dann hat er Vertrag bis 25 und dann muss Werder Bremen natürlich blechen. Das ist ja wohl klar.
Da sind wir ja auch 6-stellig unterwegs.
Absolut. Also das ist ja, also neben dem Trainer ist das der wichtige Mann bei Preußen Münster. Nur weil das dritte Liga ist in An- und Abführung, wird da auf jeden Fall eine ordentliche Ablöse fällig. Was ich aber nicht verstehe, da können wir auch mal einmal kurz einen Schwenk machen. Irgendwo ist ja dieses Kartenhaus gefallen. Also klar war, dass Darmstadt, glaube ich, auch interessiert war an Niemeyer. Den haben sie dann nicht bekommen, weil er vermutlich sich dann für Werder Bremen entschieden hat. Verständlich, hat er gespielt und so weiter und so fort. Dann holen die Fernie, der bei WN Wiesbaden um die Klasse kämpft. Das wird dann öffentlich gemacht. Danach entlassen oder entbinden die den von den Aufgaben. Sind, glaube ich, auch mit Affenzahn in Richtung dritte Liga unterwegs. Wo sind wir denn hier gelandet? Also das sind doch Personalien, die kann man doch veröffentlichen, wenn es dann soweit ist. Also woran liegt das? Veggie, du hast ja die meiste Erfahrung. Klar, das war immer so, aber woher diese Störfeuer?
Ich glaube, du kannst es irgendwann nicht mehr unter der Decke handeln, dass der Neue natürlich schon den Kader mitbaut. Also im Falle Fernie geht es ja jetzt auch um Zeit. Darmstadt muss ja irgendwie Leute jetzt ansprechen, dann kannst du es nicht unter der Decke halten. Und als WN Wiesbaden willst du natürlich auch nicht, dass der deine Zahlen und deine Kaderstruktur zu weit mitnimmt. Aber du hast natürlich schon recht, es befremdet einen. Da geht es für den Verein um die Existenz. Und auf der anderen Seite werden da Personalien, ja, der ist jetzt weg und der, hast du schon recht, aber das war beim Fußball nie anders. Von oben sucht Werder jemanden, der gut ist. Werder guckt in Münster. Münster guckt jetzt vielleicht dann auch irgendwie. Das ist dann einfach.
Die Nahrungskette.
Aber ja, das war ja oft so bei Spielern. Ja. Jetzt sind es ja die Vorgesetzten. Ja. Das heißt, ich als Spieler denke mir doch so mittlerweile, was wollt ihr eigentlich von mir, oder? Also ihr macht doch jetzt den größten Quatsch, weil ihr seid ja gesamtverantwortlich und haut dann ab oder wie auch immer. Das ist alles übrigens verständlich. Fernie will den nächsten Schritt machen. Niemeyer kann in die Bundesliga und so weiter und so fort. Nur ich denke mir so, kann man da nicht bis Mai warten, bis alles erledigt ist, ist irgendwie respektlos den Fans gegenüber.
Ja, also. Ja,
andererseits forderst du immer auch Transparenz und Klarheit, ne, und offene Kommunikation.
Nein, habe ich noch nie gefordert.
Ich glaube halt, wichtig wird sein, dass Münster halt vorbereitet ist auf diesen Fall, und ich glaube, so professionell sind die da, dass die wissen, okay, wir wissen, welchen Marktwert Niemeyer hat, und wir haben auch schon den potenziellen Nachfolger im Hinterkopf, also diesen Schattenkader, den man immer bei den Mannschaften hat, hat man sicherlich auch auf der Trainer- und auf der Sportdirektor-Position.
Da bin ich mir aber übrigens nicht bei allen Drittliga-Clubs klar, und selbst nicht bei Zweitliga-Clubs, ob das wirklich so ist. Und selbst wenn du siehst, wie die Bayern in Schlüsselpersonalien rein stolpern, wie Lewandowski und Neuer und Trainer, dann musst du sagen, das soll der Vorzeigeklub sein. Also so einfach ist das nicht immer. Ich finde, gerade im Falle Münster kannst du gut illustrieren. Du spielst eine Bombensaison, alle sind euphorisiert. Jetzt gehst du doch nächstes Jahr, sagen die Fans doch, ey, wir können wieder oben mitspielen. Hast aber dann einen Trainer, der auch, glaube ich, in sein fünftes Jahr schon geht. Ist auch die Frage, kommt irgendwann mal so ein Abnutzungseffekt? Spieler haben total überperformt. Bleibst du nochmal so von Verletzungen verschont? Wobei, die haben sie auch dieses Jahr teilweise gehabt. Was ist dann, wenn Niemeyer weg ist? Hätte der, wenn er bleibt, nochmal so ein Adlerauge? Das ist ja auch immer die Frage. Also im wahrsten Sinne der Adlerauge. Das ist gerade in dieser Liga, wenn du so weit überperformt hast, finde ich, ist das schon, sind da ganz viele Faktoren, die man fürs nächste Jahr gar nicht einberechnen kann.
Mhm. Aber die Basis ist gelegt, weil die meisten Leistungsträger ja Verträge haben. Ne? Ja.
Was aber nicht heißt, dass nicht doch der eine oder andere interessant ist, auch dann vielleicht mal für einen höherklassigen Club.
Das stimmt.
Wenn du aber so überperformst.
Aber wenn du Ablöse bekommst für, weiß ich nicht, Batmaz oder Grodowski, das, dann hast du ein bisschen Spielgeld.
Was ist denn jetzt mit Dynamo Dresden?
Ich habe es vor der Aufzeichnung gesagt, das machen wir heute ganz in Ruhe und ganz kurz. Wir haben, glaube ich, alles zu Dynamo gesagt. Die spielen 1-1 gegen Freiburg 2, sind aber jetzt Dritter.
Ja, aber das ist auch wieder ein Spiel gewesen, dass sie einfach gewinnen müssen.
Ja.
Wieder die Chancen nicht gemacht, wieder der gleiche rote Faden. Markus Anfang hat es einen roten Faden genannt. Das ist ja fast schon nicht mehr zu erklären.
Es ist und bleibt das Kopfproblem, und das lässt sich nur irgendwie lösen.
Man ist mittlerweile in so einer Mitleidsnummer, ne? Also ja. mir tat Dresden gestern richtig leid.
So richtig. Kutschke vor allem tat mir
Kutschke
auch leid.
Kutschke, ne? Mir tat Luca Herrmann leid im Interview, der wirklich da gekämpft hat mit Alex Küpper hinten raus. So, der wollte das erklären, was das Problem ist, und der war auch redselig, aber man hat ihm richtig angemerkt, so, oh, das nimmt den so total mit, weil er den Fehler kennt, aber sie können es nicht abschalten.
Aber auf der anderen Seite musst du auch sagen, du führst dann trotzdem bei Freiburg 2, du hast da deine Zuschauer dabei, dann musst du es halt auch mal nach Hause fahren.
Ja, natürlich, aber es ist mittlerweile...
Also mittlerweile muss ich auch dann ganz ehrlich sagen, bei allem, also ich kann mich so gut in jeden Dresdner Fan reinversetzen. Ich bin gestern vom Fernseher auch mit dem HSV in Magdeburg, was die Chancen verballert haben, da drehst du ja durch. Aber wenn es ein- oder zweimal ist, ne, dann gehört es zu einer Saison dazu. Wir reden seit dem dritten Spieltag über die Chancenverwertung von Dynamo Dresden. Also tut mir leid, das ist dann ganz am Ende, ist das dann irgendwann auch eine Qualitätsfrage.
Ja, dabei hatten wir vor der Saison eigentlich gesagt, die haben ja richtig viel Qualität vorne drin. Ne?
Aber Torchancen dann zu verwerten gegen das, was du im Kopf hast, gegen den Druck, das ist dann auch eine Qualität, das zu schaffen. Das war ja das, was Benny Kirsten damals auch gesagt hat. Vielleicht ist der ein oder andere damit auch überfordert.
Ja, wir werden das mal beobachten. Die spielen jetzt gegen Viktoria Köln.
Ich rücke trotzdem nicht ab. Dresden steigt auf. Safe.
Und der MSV hat eine Übergangssaison.
Direkt oder Relegation? Gegen?
Lautern.
Boah, kannst du dir vorstellen, Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden, Relegation?
Das muss in Katar ausgetragen
werden. Oder Magdeburg gegen
Nein,
Dresden.
Also es gibt ja drei spannende Relegationsduelle. Das ist ja safe. Also einmal Essen gegen Schalke wäre natürlich Wahnsinn, aber das
ist vorbei.
Das ist ja mittlerweile vorbei. Das hast du ja letzte Woche angesprochen, Saarbrücken gegen Lautern wäre natürlich total witzig. Und was total spannend wäre halt Dresden gegen Magdeburg, allein wegen der Personalie Arslan.
Ja, überhaupt die, das ist ja eine der ganz heißen Fanrivalitäten auch schon aus DDR-Zeiten. Also das wäre ja Wahnsinn.
Also in der zweiten Liga ist Osnabrück auf jeden Fall abgestiegen und um Lautern muss man sich große Sorgen machen. Ja. Das ist in der Tat so.
Aber Lautern hat noch das Pfand der drei Heimspiele gegen Wien, gegen Braunschweig und gegen Magdeburg. Also das ist dann, du kannst es eigentlich zu Hause am Betze, ich glaube mit drei Siegen und dann 38 Punkten würden sie sich trotzdem retten.
Das kann man denen nur wünschen. Heieiei.
Ja, was ist denn mit Saarbrücke?
Ja, wir wollen da gleich natürlich mit Luca Kerber drüber sprechen, der heute unser geplanter Gast ist.
Achso, okay,
in
gut.
Knapp 10 Minuten, okay. 10, 13 Minuten, können wir natürlich das Thema schon mal anreißen. Also
so lange haben wir nicht, so viel Leone haben wir nicht dabei.
Okay, dann ziehen wir da was anderes vor.
Ja.
Können wir ja
was haben wir denn?
Ja, dann reden wir doch, bis Luca Kerber kommt, kurz über den Tabellenkeller, würde ich sagen. Noch nichts entschieden. Am kommenden Wochenende können zwei Mannschaften rechnerisch absteigen, Lübeck und Freiburg. Und Halle und Duisburg hoffen immer noch. Ging ja los am Freitag mit dem 1-1 von Duisburg gegen Mannheim. Das Spiel, das sie eigentlich gewinnen müssen. Ihr wart ja alle da und dann spielen sie nur 1-1. Da sagt man ja so schön, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Aber gefühlt kommt da nichts mehr.
Also vorweg, das Spiel war mega. Mhm. Also, es war kein Abstiegskampf.
Nee.
Es war richtig geil und du denkst dir, boah krass. Hier soll eine von diesen beiden Mannschaften absteigen am Ende der Saison, fände ich schon hart. Aber ja, am Ende reicht es halt nicht.
Es ist genau der Spielverlauf, den du dir fast malen konntest. Duisburg kommt raus, spielt richtig gut, muss eigentlich zur Pause mit mindestens zwei Toren Vorsprung führen. Du hast da nur eins, du weißt, irgendwann ab Minute 50, 55, 60 kriecht es dann in deinen Kopf, wenn du das zweite nicht machst. Und dann hast du auf der anderen Seite auch gesehen, dass Mannheim natürlich nicht mit dem Existenzdruck wie Duisburg in das Spiel reingegangen ist, macht dann dieses Tor und ganz am Ende war es dann auch aus in der Nachspielzeit, muss man sagen, hat dann auch Duisburg so ein bisschen die Kraft gefehlt. Ich würde sagen, ein glücklicher, aber nicht völlig unverdienter Punkt für Mannheim und für Duisburg maximal scheiße, weil eigentlich nur ein Dreier geholfen hätte. Die Leistung war auch eines Dreiers würdig und der Spielverlauf erste Hälfte, aber da brauchen wir jetzt nicht mehr zu rechnen, das war's. Also für mich ist seit dem Wochenende haben wir keine Spannung mehr im Abstiegskampf. Leider.
Ja, was soll man dazu noch groß sagen? Was mich, ich habe immer im Nachhinein darüber gedacht, was die Fans ja auch sagen, Risiko. Schau mal, es geht kein Risiko. Zum Beispiel dann mit Offensivwechseln und sowas. Dann guckst du dir das mal an und denkst dir so, jetzt weißt du auch warum, weil von der Bank kommt gar nichts. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ginczek kommt rein, die ersten 5 Ballkontakte sind Fehlpässe. Da erzeugst du ja auch nichts. Ne? Da kommst du ja nicht als Mannschaft dann nochmal so, kriegst du den bekannten Impuls. Und Veggie hat es gesagt, also der MSV, das tut mir leid, da ist finito. Und der Waldhof, das war ja eigentlich schon fast klar. Also Antwerpen hat diese Garantie, da muss man wirklich mal gucken, wie das dann in der neuen Saison weiterläuft. Er hat ja auch, er hört den Podcast anscheinend, ja Grüße, dann wollte er mit dir in den Clinch, ne? Weil wir immer auch die Waldhofbank beobachten, aber ist doch auch geil, oder? Lieber sowas, als wenn man gar nicht beachtet wird.
Er hat gesagt, ihr guckt ja sogar, was mein Co-Trainer, was der läuft in der Zone. Ja, wir haben ja seinen T-Shirt-Wechsel, ja,
geil.
Aber man muss ja auch sagen, also ich kritisiere das, was ich da sehe, aber wir haben ihn ja auch schon oft genug gelobt und das ist hier mal wieder Waldhof. Ich glaube, das war wirklich seine schwerste Aufgabe und da sage ich jetzt schon mal Chapeau und Glückwunsch. Das ist eine Rettung, die geht zu ganz großen Teilen auf sein Konto.
Definitiv. Ich bin trotzdem noch nicht so weit, den MSV abzuschreiben. Ich bin beeindruckt von dieser Kämpfermentalität, die Schommers vorlebt, die auch Pledel vorlebt in den Interviews. Die haben direkt gesagt, ey, mit der Leistung, warum nicht?
Aber ja, warum nicht? Weil die auswärts nicht gewinnen. Deswegen zum Beispiel nicht.
Gut, wenn ihr jetzt mal in Ingolstadt gewinnen würdet. Aber Yannick, eins muss ich schon noch sagen. Ich bin ja eigentlich Ginczek-Fan. Ich finde, wenn der nicht so oft verletzt gewesen wäre, wäre das ein Nationalspielerkandidat gewesen. Fälscher kommt rein. Das ist ja eigentlich auch ein Vorbild. Der spielt 4 Bälle unbedrängt ins Aus. Ich glaube, dass die nervlich alle wirklich darunter leiden. Also es ist keine Mannschaft, die sich jetzt komplett hängen lässt.
Das kann ich auch verstehen. Aber du hast ja auch selbst im Derby, du lagst vorne, gewinnst du dieses Spiel. Du lagst jetzt gegen Mannheim vorne. Du kommst halt, also ich möchte gerne mal diesen Schritt erleben, wenn man wirklich ranrutscht an Mannheim.
Aber Yannick, das war ja vor Bielefeld. Du hättest mit dem Sieg Bielefeld, warst du eigentlich punktgleich und seitdem hast du einen Punkt geholt. Die sind, glaube ich, nervlich so angenockt seit den ganzen Jahren. Und Schommers, da muss ich die eine Frage, die habe ich ihm ja auch gestellt, warum holst du den Torwart nicht vorne mit rein in den letzten zwei Eckbällen? Sagt er, ja, das ist dann so, dann ist hinten die Bude frei. Ja, aber ein Punkt reicht nicht. Das sind 8 Punkte.
Aber wie
Punkte.
Hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich ein Tor fällt?
Ja, aber
wie
da
oft hat es das gegeben?
Okay.
Ich erinnere mich an Jens Lehmann.
Das ja, nee, ja, es geht ja nicht
Frank
darum,
Rost
dass
hat meins gemacht. Der,
Oliver Kahn mit den Fäusten.
Der in Augsburg, wer war das nochmal? Der Marvin Hitz hat eins gemacht. Also das gab's schon.
Es geht übrigens auch nicht darum, dass der Torwart das Tor macht, sondern es geht darum, dass ein zusätzlicher Spieler
genau,
da
der
ist,
bindet
um den
ein.
Man sich. Ja. Und das ist, er hat übrigens nicht das gesagt, sondern er hat gesagt, das bringt ja dann auch nichts. Und da habe ich mich gefragt, hallo, das ist natürlich eine, weil die das ganze Stadion, alle auf der Bank und Schaumers hat ihn dann immer wieder zurückgeschickt. Übrigens, das kann man ja auch mal sehen, also Preetz war ja auch bei uns im Interview, der wird sich ja dafür, der wird ja dafür dann darum sich kümmern, dann eine neue Mannschaft aufzubauen für die Regionalliga und so weiter und so fort. Also auf der Torhüterposition müssen Sie sich keine Sorgen machen. Vincent Müller wird 100%ig einen Verein in der dritten Liga finden und der Braune, das wird die neue Nummer 1, der hat ein klasse Spiel gemacht, der ist die Zukunft des MSV Duisburg und ich glaube, dass man auch ein, zwei aus dem aktuellen Kader drumherum dann was aufbauen kann, aber das ist halt ein Neuaufbau in der Regionalliga, das ist einfach so, es tut mir auch total leid, es geht aber, also,
ich halte die Spannung hier hoch.
Aber ich sage auch, also es wäre ja klasse, wenn da mal was passiert, aber du hast ja so ein bisschen gemerkt, es war so eine Mischung aus Trotz, ein paar haben schon was rausgerufen und sowas und da wird es ja dann, wenn kein Wunder geschieht, wird es ja dann, wenn alle sagen, wir stehen zum MSV und mein Verein, Liebe kennt keine Liga, man kennt das ja alles, aber dann spielen wir am Donnerstag, im November, an einem diesigen Freitagabend in Wegberg-Beek, wo die dann da mit 3000 hinfahren oder was und das geht dann 1-1 aus. Dann weißt du spätestens, wo du eigentlich angekommen bist.
Ich war übrigens mal Freitagabend Wegberg-Beek, damals Rot-Weiß Essen zu Gast. Ja. Die haben in der Tat 1-1 gespielt,
ja,
weil
es wunderschön,
grausam
das
war.
Das Waldstadion.
Ja, klar.
Ja, wie gesagt, Respekt vor dem, was die in Wegberg da
haben. Die steigen aber vermutlich übrigens ab.
Ja, ja,
aber dieser Rasen war so tief, es war so grausam. Jeder auf der Tribüne konnte reinschreien, du hörst ja dann noch alles und sowas. Da brauchst du wirklich auch Charaktere dann in der Regionalliga.
Und das ist, glaube ich, gerade für diese großen Mannschaften, die dann absteigen, das wird der HFC dann, wenn die absteigen, auch sehen. Früher war das anders, so vor 20 Jahren noch, da bist du als Klasse Mannschaft runter, da hast versucht, deinen Kader zu halten und bist dann einfach durchmarschiert. Aber heute kann jede Mannschaft über 90 Minuten jedes Defensivkonzept bis zum Anschlag durchspielen, weil die körperlich alle in der Lage dazu sind. Und Mannschaften ausspielen, aufsteigen, ist immer schwerer, als eine Klasse zu halten.
Apropos Nerven, HFC, die führen 2-0 bei der Viktoria. Wie kannst du dann 4-2 verlieren? Das ist doch nicht möglich.
Das ist krass. Ja, also der HFC ist wirklich krass.
Wir waren ja da, Yannick und ich, das ist natürlich ein richtiger Nackenschlag, wenn du 2-0 führst und so nah dran bist am lang ersehnten Dreier und dann schaltet sich irgendwie alles ab. Stefan Reisinger hat es erklärt, so ein bisschen mit, uns gingen dann die Kräfte aus, die Körperlichkeit hat dann gefehlt. Also Dinge, die man vielleicht eigentlich gar nicht mehr reparieren kann in so einer Schlussphase einer Saison. Ich meine, rechnerisch ist nach wie vor alles möglich. Halle ist jetzt 6 Punkte hinter dem rettenden Ufer, hinter Bielefeld und Mannheim, eigentlich 7, weil du die schlechte Tordifferenz natürlich immer noch mit bedenken musst. Ja, ich weiß auch nicht. Also schlimmer als die Niederlage ist die Art und Weise, dass du wirklich nach so einer Führung dann untergehst. Mindestens einen Punkt musst du dann eigentlich mitgeben.
Aber ganz ehrlich, ist das denn mit körperlich, also ich habe den HFC jetzt nicht so oft gesehen, aber das heißt ja dann praktisch, wir sind nicht fit und so habe ich den HFC jetzt nicht erlebt. Du führst bei diesen Horrortemperaturen, die waren es nämlich wirklich am Samstag, 2-0. Also ganz ehrlich, das musst du irgendwie nach Hause bringen.
Und zwar 52 Minuten, ne? Ja. Und dann da machst du das 2-0 in der 52.
Genau, es war in der ersten Halbzeit ein ganz, ganz fades Spiel.
0-0 Spiel.
Wirklich 0-0 Spiel. Dann führen die 2-0 und dann denkst du, ja krass, jetzt holen die hier 3 Punkte und kommen nochmal richtig auf. Also was dann passiert ist, so ein Totalschaden in der Abwehr. Also dass du einfach so alle Systeme versagen auf einmal und du gibst schon wieder Punkte nach einer Führung ab. Hat der Kicker ja auch geschrieben, 30 Punkte nach Führung abgegeben, das ist schon heftig. Die haben jetzt 8-mal verloren, obwohl sie 1-0 in Führung lagen. Also das ist schon echt heftig.
Ja, da siehst du, wie viel Kopfsache das ist. Die Viktoria damit den Klassenerhalt gesichert und danach erstmal das ganze Trainerteam von den Aufgaben entbunden in der neuen Saison. Also außer Olaf Janssen könnt ihr alle gehen. Ja? Hast du das schon mal erlebt?
Ja, schon mal, aber ich glaube, es gehört auch ein bisschen zum Sparkonzept. Ich glaube, die Viktoria muss auch ein bisschen den Gürtel etwas enger schnallen. So, jetzt haben wir aber Gäste hier.
Oder genau.
Ein Gast
im
den überragenden Mann der dritten Liga.
Den kommenden deutschen Fußballnationalspieler, das sage ich.
Den Bundesligaspieler, das Kopfballungeheuer.
Hier ist Luca Kerber. Schöne Grüße nach Saarbrücken. Hallo Luca.
Hallo, guten Morgen.
Bist du im Badezimmer oder was ist das?
Nee, ich bin im Wohnzimmer zu Hause, aber bei den Eltern halt noch. Deswegen sieht es mal ein bisschen älter auch teilweise aus.
Ich habe gedacht, du würdest irgendwie da so sitzen, schön über der Saar, so weiß getüncht, alles da in so einer Villa.
Also wäre jetzt nicht meine Bildauswahl. Wahrscheinlich spielt er auf das Bild im Hintergrund an. Aber ist, glaube ich, in Ordnung. Solange man mich hört, passt das.
Hat denn die Wohnungssuche schon begonnen in Heidenheim?
Die hat durchaus schon begonnen, ja.
Und machst du das alleine? Ist das übrigens das erste Mal, dass du dann alleine wohnst, wenn du sagst, du bist jetzt bei deinen Eltern, oder wohnst du in Saarbrücken auch schon alleine?
Nee, das ist dann das erste Mal, wo ich alleine wohne. Also die Wohnungssuche ist auch schon relativ weit vorangeschritten. Hat mich aber scheinbar nicht beirrt oder irgendwie verhindert. Aber ich werde dann das erste Mal ausziehen, aber zusammen mit meiner Freundin, ja.
Luca, eine Frage vielleicht noch, bevor wir dann auf Saarbrücken kommen, weil wir hier im Drittliga-Podcast sind. Warum hast du dich für Heidenheim und für Frank Schmidt und die Ostalb entschieden?
Ich glaube einfach, dass der Verein sehr, sehr gut zu mir passt, dass ich mich gut mit dem Verein identifizieren kann, die Philosophie sehr, sehr gut passt, auch die Gespräche einfach top waren, wo ich relativ schnell wusste, es wird der richtige Verein sein, und deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht allzu lange überlegt und wusste relativ schnell, dass es der Verein werden soll.
Und man kann ja ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Thomas Wagner und Konstantin Klostermann sind ja große Fans des HSV und hatten wirklich große Hoffnung. Wir haben so eine Gruppe, jede Woche wurde reingeschrieben, ob Luca Kerber zum HSV geht. Warum nicht zum Europapokalsieger?
Da habe ich jetzt gar keine Antwort direkt drauf, muss ich sagen. Ich habe auch nichts von dem Verein gehört, muss ich ehrlich sagen, aber
Katastrophe.
Ich glaube trotzdem, dass es auch so eine gute Entscheidung ist.
Kopfschütteln bei Thomas Wagner.
Ich hätte dich gern da gesehen. So, jetzt reden wir über die Aktualität.
Ich glaube, viele Clubs waren, glaube ich, an Luca dran. Das musst du jetzt gar nicht sagen, wer da noch alles Interesse hatte. Auf jeden Fall, du hast es eben schon angedeutet, seitdem das eingetütet wurde, drehst du nochmal richtig auf. Ne? Hast du in den letzten Spielen auch getroffen? Hat dir das persönlich nochmal so einen Schub gegeben? Nochmal so ein neues Selbstbewusstsein?
Ja, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Also meistens spricht man ja im Fußball vom sogenannten Lauf. Ich glaube, den habe ich einfach im Moment so ein bisschen, das gewisse Momentum. Also im Moment fällt einfach immer der Ball genau dahin, wo ich stehe. Und dann brauchen wir halt auch einfach manchmal das Quäntchen Glück. Und ich glaube, das habe ich einfach im Moment.
Luca, jetzt haben wir natürlich alle gedacht, so nach dem Aus im DFB-Pokal, jetzt werden die Köpfe hängen beim FCS. Das Gegenteil ist der Fall. Habt ihr euch irgendwie danach nochmal zusammengesetzt und gesagt, so, das war eine geile Reise, aber jetzt haben wir noch Möglichkeiten, etwas zu erreichen in Liga 3? Oder hat das überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt?
Ja, doch, tatsächlich war die Konstellation sogar ähnlich gewesen. Also, wo wir uns zusammengesetzt haben nach dem Kaiserslautern-Spiel. Ich glaube, da hat auch erst jeder mal ein paar Tage gebraucht, um das Ganze zu verdauen. Die Niederlage tut immer noch extremst weh. Aber es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder man schenkt die restliche Saison her, oder man sagt, jeder gibt jetzt nochmal alles. Wir rauchen es nochmal komplett auf und wir greifen nochmal vorne an. Beziehungsweise wir versuchen, unsere Spiele zu gewinnen. Was die Konkurrenz macht, das kann man nicht groß beeinflussen. Aber ich glaube, dass die Mannschaften jetzt in letzter Zeit relativ gut für uns gespielt haben und wir unsere Spiele gewonnen haben. Und deswegen sind wir jetzt wieder in einer ordentlichen Situation.
Wie hast denn du das aufgefangen oder aufgefasst, die Reaktion der Fans über deinen Wechsel? Also du bist ja ein Kind der Region, ein Kind des Vereins, und man muss ja schon sagen, die Fans haben ja total positiv reagiert. Viele, also normalerweise würde man ja denken, boah, wie kann der gehen, wie kann der Verein den nicht halten? Aber es gab ja schon sehr viel Zustimmung für deine Person. Vor allem, du standst jetzt auch am Samstag, glaube ich, erstmals auf dem Zaun nach dem Spiel. Das ist ja schon auch eine besondere Ehre. Wie nimmst du das gerade so wahr, dass du ja so gefühlt der neue Highland im Saarland bist?
Ja, genau so eine Reaktion habe ich mir natürlich erhofft. Manchmal läuft es halt ein bisschen anders am Fußball. Aber ich bin den Fans extrem dankbar. Ich habe mir auch genau überlegt, wie ich vorgehen wollte mit dem Abschied. Und deswegen habe ich es erstmal so gemacht, Saarbrücken klar zu sagen, dass leider Zeit ist zu gehen für mich nach dem Jahr. Damit die Fans einfach Bescheid wissen, weil ich ja finde, dass sie ein Anrecht darauf haben, das zuerst zu wissen. Und dann, nachdem ich das getan habe, habe ich erst den neuen Verein bekannt gegeben. Und ich glaube, das ist alles echt gut verlaufen. Habe nur eigentlich durchweg positive Nachrichten bekommen. Und ja, jetzt am Wochenende dann auf den Zaun zu gehen, war mir auch ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste gar nicht, was ich erst machen soll. Wollte gar nicht so richtig nach vorne. Dann hat Sonti mich nach vorne geschoben. Da stehst du da vor dem Riesenzaun, weißt gar nicht, wie du richtig hochkommen sollst. Ja, gibt angenehmere Situationen, erstmal hochzukommen. Wenn man nachher oben ist, dann ist es natürlich ein wahnsinniges Gefühl.
Wobei man gesehen hat, dass es dann auch relativ schwierig ist oder dass man aufpassen muss, dass man nicht runterfällt. Ne? Man muss sich so ein bisschen nach vorne beugen, sonst kippt man hinten rüber. Das wäre natürlich Worst Case. Also ich glaube, da kommen noch einige Zaunauftritte bei dir dazu. Da muss man Erfahrung sammeln.
Ja, also ich glaube, am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten, generell hochzukommen. Vielleicht hätte ich das eine Bein besser drüber geschwungen, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen im Nachhinein. Aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer, das ist das Problem. Aber zumindest habe ich ordentlich gestanden nachher.
Luca, wie ist das denn jetzt eigentlich? Das haben ja auch alle im Verein gesagt. Mensch, die hat schon über 100 Drittligaspieler. Du bist so ein herausragendes Talent, das darf man ja immer noch sagen. Was seid ihr denn eigentlich für eine Mannschaft? Also im DFB-Pokal habt ihr vier Hochkaräter rausgeräumt. Dann Strassi hat es gesagt, diese Riesenenttäuschung, ausgerechnet gegen den FCK, vielleicht an dem Tag auch nicht die allerbeste Leistung abgerufen. Und dann fahrt ihr jetzt gerade durch die Liga, nachdem wir sonst immer gedacht haben, Mensch, ihr habt zu viel Unentschieden gespielt. Ihr habt die wenigsten Niederlagen der ganzen Liga, das sieht für mich schon echt nach so einer richtigen Charaktertruppe aus. So alte Haudegen, so junge, erfahrene Leute. Irgendwie so eine total wilde, verrückte Mannschaft. Passt irgendwie auch zu eurem Verein. Wie würdest du es selber charakterisieren?
Ja, ich glaube eigentlich, dass du es ganz gut beschrieben hast. Also, ich glaube, jeder, der in die Kabine reinkommen würde, der hätte da relativ viel Spaß. Da werden viele Witze gemacht. Die älteren Spieler können gut mit den jüngeren, auch wenn man uns manchmal dann oder den einen nach oder anderen mal packen muss. Aber ich glaube, ja, da ist schon sehr, sehr viel Spaß. Aber wenn es nachher ja, in den richtigen Momenten geht, dann muss man einfach da sein. Und ich glaube, das haben wir bisher immer ganz, ganz gut geliefert. Ja, ich glaube, da hilft uns einfach auch die gewisse Erfahrung von manchen Spielern, einfach zu wissen, wann man da sein muss. Und ich glaube, das macht uns bisher so erfolgreich.
Da hört man ja auch, wie schwer es eigentlich sein muss, dann sich zu verabschieden. Ich meine, du hast da jahrelang gespielt, du wirst geliebt. Das ist dein Verein, das sage ich jetzt einfach mal. Hätte es Möglichkeiten gegeben oder hast du sogar gehadert und gedacht, komm, dann ein Jahr bleibe ich jetzt noch?
Ja, ich glaube, ich habe mir super viele Gedanken gemacht. Wäre, glaube ich, am liebsten auch nie weggegangen, weil ich mich einfach hier super wohlfühle. Auch gern für immer hier wäre. Aber es gibt halt auch andere Gedanken und ich glaube, jeder kleine Junge träumt irgendwann davon, in der Bundesliga zu spielen. Das ist einfach so. Und jeder Sportler und jeder Fußballer will auch das Maximum aus seiner Karriere rausholen. Da muss man das Ganze ein bisschen abwägen und da bin ich irgendwann halt zu dem Entschluss gekommen, dass ich schweren Herzens leider ja, anderen Weg einschlagen
Ja,
muss.
und wie sagt man so schön, Heidenheim ruft nur einmal an, ne? Und du kannst es ja
Ja.
machen. Ich meine, es hat ja schon andere vor dir gegeben, die dann am Karriereende vielleicht nochmal zurückkommen nach Saarbrücken. Das ist ja durchaus eine Option.
Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das irgendwann nochmal funktionieren sollte. Also die Tür würde ich niemals zumachen. Ich glaube, dafür liebe ich den FC viel zu viel. Deswegen, ja, wer weiß.
Gibt es denn in der Mannschaft eine Bezugsperson, mit dem du darüber gesprochen hast? Also weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, Manuel Zeitz vielleicht oder so.
Ja, ich habe mir von vielen Spielern ein bisschen was angehört. Also ich glaube, wir haben ja schon den einen oder anderen, der ein bisschen auch was erlebt hat. Deswegen, also da war jeder, war sehr, sehr offen, hat gesagt, wenn ich irgendwas wissen will oder was brauche, kann ich jederzeit kommen. Und da habe ich mich auch dann doch mit dem einen oder anderen auch mal ausgetauscht, die ein oder andere Meinung angehört und dann aber letztendlich für mich selbst entschieden.
Es gibt ja einen bei euch im Team, der leider sehr lange oder zuletzt sehr lange verletzt war und immer noch verletzt ist, Sebastian Jakob. Da kann ich mir vorstellen, das ist mit Sicherheit auch ja sowieso eine Identifikationsfigur und auch einer, mit dem man mal gut sprechen kann. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und quasi eine Lobeshymne geschickt zu Luca Kerber. Und da sind wir mal gespannt, wie du darauf reagierst. Hier ist Sebastian Jakob.
Ja, servus zusammen, grüßt euch. Also ein paar Worte über Luca. Ja, wo soll man anfangen? Also ich glaube, was er in den letzten Wochen und vor allen Dingen dann auch in den vergangenen Jahren schon gezeigt hat, ist einfach Wahnsinn. Also unfassbar. In dem Alter mit seinen gerade mal 22 Lenzen da ja, so selbstbewusst und auch mit einem Selbstverständnis ganz intelligent auf Fußball zu spielen, ist schon eine krasse Leistung, finde ich. Und er überzeugt halt durch seine bodenständige Art, sehr, sehr demütig. Ja, ich meine, wenn man einen Bundesligavertrag unterschreibt, glaube ich, gab es auch mit Sicherheit andere Spieler, die da vielleicht mal ein bisschen abgehoben sind. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also ich glaube, dass er, gerade weil er eben so bodenständig ist, da auch ja, gute Chancen hat, dass die Entwicklung genauso weitergeht. Er ist brutal lernwillig, brutal fleißig und ja, einfach klar im Kopf, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und ja, einfach, was er dann auch gerade jetzt nach der Verkündung des Wechsels nochmal gezeigt hat, zum Ende von 2 englischen Wochen, so eine Leistung mit mehreren Toren Vorlage, das ist schon irre. Also ich drücke ihm da einfach nur die Daumen, dass es genauso weitergeht. Ich bin da sehr guter Dinge und freue mich natürlich jetzt über ein schönes Festmahl zum Ausstand beim FCS. Also macht's gut.
Immer wichtig im Saarland, ne, dass noch gefeiert wird.
Ja, aber Luca, ist
Ja,
das
definitiv.
Luca, ist das so, dass die anderen wissen ja jetzt alle, du hast einen Bundesliga-Vertrag unterschrieben, das heißt, du verdienst jetzt wahrscheinlich 3 Euro mehr als die anderen. Heißt es da jetzt häufiger, jetzt kannst du aber mal zahlen hier an der Tanke, wenn wir uns einen Kaffee holen?
Ja, gut, ich bin generell sehr, sehr sparsam. Also ich glaube, das wissen die Leute. Aber ich denke, den Ausstand, den haben sie sich auf jeden Fall verdient. Also da glaube ich, bekommen wir schon was hin. Muss ich nur Sebi Bescheid geben, dass er auch da ist, weil man den ja leider nicht jeden Tag aufs Sportfeld sieht. Ich glaube jetzt wieder häufiger. Aber ja, also die Worte von Sebi, die freuen mich natürlich extremst. Eigentlich wäre ich ja viel, viel häufiger mit ihm unterwegs, weil wir von San Luis dann immer Richtung Saarbrücken fahren oder häufiger gefahren sind, wenn er fit war dann. Deswegen sehr, sehr bitter die Verletzung, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, wenn er wieder zurückkehrt.
Aber ich kann mir auch vorstellen, der wird in Zukunft ja wichtig, Sebastian Jakob. Er bleibt ja dort im Saarland und wird dir dann, denke ich mal, jeden Monat ein Care-Paket schicken mit Lyonern. Die wirst du ja vermissen, vermutlich.
Ja gut, auf die Frage habe ich tatsächlich schon gewartet gehabt oder so ähnlich mit deinem Leona.
Wahnsinn!
Das kann gut sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Leona-Liebhaber. Aber ab und zu kann man es schon mal essen, ja.
Luca, es war klar, dass der Strassi hier einfach, für den ist Leona ja fast ein Nationalheiligtum. Sag uns vielleicht noch einmal kurz, dass wir noch einmal sportlich werden. Gibt es irgendwie sowas wie, es gibt ja manchmal Mannschaften, die sagen dann, boah, jetzt haben wir einen Schwur, 7 Siege, dann sind wir zumindest in der Relegation. Gab es ja mal diesen geilen Film Indianer von Cleveland, die haben immer bei so einem Pin-Up-Girl was abgerissen in der Kabine. Gibt es irgendwie sowas wie eine Hochrechnung? Hast du das Nachholspiel in Essen gegen Essen, wie bewertet man das Ganze rein? Denn wenn ihr das auch noch gewinnt, dann ist ja Platz 3 fast ist aus eigener Hand möglich. Und wenn du alle Spiele gewinnst, darfst du vielleicht sogar nochmal was ganz anderem träumen.
Ja, ich glaube, so mussten wir eigentlich in den letzten Spiele alle reingehen. Also wir wussten eigentlich, dass ja, Verlieren verboten ist und eigentlich schon fast jedes Spiel gewinnen muss. Und das haben wir jetzt auch bei den letzten 3 Spielen hinbekommen. Und ich glaube, wir sollten einfach genauso weitermachen, versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Weil ich bin mir sicher, wenn wir so weitermachen, dann kann das auch eine super erfolgreiche Saison werden. Und du hast gerade gesagt, also wenn wir jedes Spiel jetzt gewinnen sollten, dann sind wir, glaube ich, mindestens in der Relegation. Das heißt, wir haben es noch selbst in der Hand. Aber es wird natürlich brutal schwierig. Also es ist schon noch eine Menge Spiele zu gehen, aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir eine Serie spielen können. Jetzt mit 3 Siegen vor allem im Rücken. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Es wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, aber eine mögliche.
Aber Relegation gegen Kaiserslautern muss dann nicht sein, oder? Oder doch? Einfach um
Ja
sich
gut,
wegen der
das
Revanche.
können wir sowieso nicht beeinflussen. Also ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, oder wenn ich jetzt irgendwo unterschreiben könnte, Relegation gegen Kaiserslautern, dann würde ich das unterschreiben. Hauptsache, wir kommen noch in die Relegation rein. Dann ziehe ich am liebsten direkt hoch, aber ich glaube, ja, glaube ich, einer schwierigen Phase in der Saison jetzt nochmal irgendwo ganz oben ranzuschnuppern und am Ende dann in die Relegation zu gehen, das wird, glaube ich, von uns jeder unterschreiben.
Kann mir vorstellen, dass das auch möglich ist. Ja.
Luca, zum Schluss vielleicht, wir wollen gleich hier und auch mit unserer Community noch so ein bisschen darüber reden, welche Spieler denn vielleicht als nächstes aus der dritten in die Bundesliga wechseln. Denn das ist ja schon auch ein bisschen außergewöhnlich. Für uns immer was Besonderes, wenn dann ein Drittligaspieler auf einmal ein Bundesliga-Profi ist. Du kennst die Liga natürlich auch super gut, kennst viele Spieler. Hast du so ein, zwei Spieler auf dem Zettel, wo du sagst, oh, da wird dieser Sprung demnächst auch stattfinden? Was sind so deine Lieblingsspieler?
Also ich glaube, wer ein heißer Kandidat ist, also einer muss ich sagen, fällt mir direkt ein, ist, glaube ich, von Dortmund 2, Ole Pohlmann. Ich glaube, der schon echt richtig, richtig gut gespielt hat. Also ich glaube, das erste Mal, als er gegen uns gespielt hat, da hat er Standards reingeschlagen. Da hat man gedacht, da fliegen Brandbomben rein. Deswegen, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Kandidat.
Würde ich auch nennen, Ole Pohlmann. Ja, guter Mann. Vielleicht auch bald in Heidenheim.
Das wäre es natürlich.
Hat dir eigentlich
Das weiß ich nicht.
Frank Schmidt sein Buch geschenkt?
Nee.
Also, weil ich habe das beobachtet und auch schon mal gehört, dass er öfter mal dann seine Biografie oder was es ist, Veggie.
Ja, hat er mir auch zugeschickt.
Hat er dir auch zugeschickt?
Solltest du dir zulegen, Luca, dann weißt du, was er für ein Typ ist. Ich habe vor 40 Jahren am Strand von Sylt mit ihm in der Uwe Seeler Fußballschule zusammengespielt. Der kann auch mal eine schöne Grätsche auspacken, der Frank Schmidt.
Gut gehört habe ich's. Das Buch habe ich leider noch nicht. Kann ich mir aber vielleicht auch zulegen und dann mal durchlesen.
Ganz genau.
Mach das und dann mach uns stolz in der Fußball-Bundesliga. Wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen und werden dich als Fans Nummer 1 verfolgen.
Vielen Dank. Und vielen Dank noch für die Einladung und euch dann weiterhin noch viel Spaß beim Podcast.
Ja, bist natürlich auch in der neuen Saison als Bundesligaspieler jederzeit herzlich willkommen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mal kurz wieder in die dritte Liga abtauchen, wir sind da. Meld dich einfach.
Alles Gute.
Sehr gerne.
Luca, vielen Dank.
Tschüss.
Danke, schöne Grüße nach Saarbrücken.
Ciao.
Tschüss. Danke schön. Ciao, ciao.
Da fällt mir übrigens gerade ein, Julian Nijhuis ist ja auch von Heidenheim verpflichtet worden, hat sich jetzt das Kreuzband gerissen.
Ganz bitter.
Hat ja auch dritte Liga gespielt. Gute Besserung an dieser Stelle.
Ja. Ne? Ja. Warum hat Boris Tomiak eigentlich noch kein Bundesliga-Angebot?
Das wird vermutlich noch kommen.
Ja, wir beide sind ja. Krausi geholt ihn zum SK Rapid
in die Europa League.
Aber guter Junge, ne?
Muss total, man sagen. Total. Ja, den kann man ja nur mögen.
Wenn, also total höflich auch. Also auch gerade nochmal nett verabschieden.
Dann nochmal gedankt und so. Wirklich,
ja. Ja, also. Aber überraschend, dass sich anscheinend rumgesprochen hat, dass du ein Leona-Fan bist. Ne?
Ich habe ja, wie gesagt, auch schon die rote Karte bekommen von der einen oder anderen aus Saarbrücken. Ich solle nicht mehr über Leona sprechen, aber das lasse ich mir nicht nehmen. Leona, das ist für mich geil.
Wenn es einen Wettbewerb geben würde, wer mag Luca Kerbe am meisten, dann ist es ein Luca-Like-Contest.
Luca-Like.
Ach so, ja.
Schlechte Witze, die kann ich auf jeden Fall.
Die kannst du zumindest mal verstehen.
Genau, kann ich auf jeden Fall schon mal verstehen.
Aber Tobi hat es eben schon richtig gesagt, das ist ja schon besonders, wenn du aus der dritten Liga die Liga überspringst, direkt in die Bundesliga gehst. Und er hat jetzt Ole Pohlmann gesagt, gibt es sonst noch irgendeinen Spieler, wo ihr sagt, der hat in dieser Saison so performt, der hat das Potenzial.
Aber was heißt performt? Das könnte ja auch sein, dass er noch nicht performt hat, aber er hat das
genau.
Potenzial, wie zum Beispiel Krattenmacher, das ist ja auf jeden Fall ein Bundesliga-Potenzial, was er hat.
Also ich muss sagen, ich glaube, das Ganaus, der wird auf jeden Fall zweite Liga mal spielen und ich kann mir den auch in einer Mannschaft, das ist ja auch immer die Frage, Heidenheim ist ja eine Mannschaft, die leben ja wirklich vom Kollektiv, auch wenn Beste und Kleindienst herausstechen. Du musst willig sein, du musst laufstark sein und das könnte ich mir bei dem zum Beispiel auch vorstellen.
Ich muss einen nennen, den ich ja auch beim Debüt gesehen habe bei Viktoria Köln, Said El Mala. Was der drauf hat, und da muss man wirklich einmal ganz klar sagen, wenn der erste FC Köln diesen Typen, der ja vor der Haustür spielt, nicht in der Lage ist zu verpflichten oder ihn zumindest mal ganz klar zu beobachten und ihn dann mal unter die Fittiche zu nehmen, dann weiß ich nicht mehr. Dann weiß ich wirklich nichts mehr, weil der kann alles.
Obus kann auch Bundesliga spielen.
Den Meister finde ich aber fast genauso stark.
Und Stefan Küsters fällt jetzt der Kaffee aus der Hand.
Nee, aber ganz ehrlich, das ist doch super von die werden den schön groß machen und sowas. Und dann muss natürlich eine Ablöse her. Und Herrgott, Said El Mala, das wird einer.
Guter Tipp, dürfen sie ja noch nichts holen.
Ich bin bei Aaron Keller von Unterhaching, der jetzt vor allem in der Rückrunde richtig performt hat. U21-Spieler auch von der Schweiz. Also das ist schon einer, wo ich mir vorstellen könnte. Der hat zwar noch Vertrag, aber ich glaube kaum, dass sie den in diesem Sommer halten können.
Aber vielleicht rufen wir hier unsere Community wirklich nochmal dazu auf. Vielleicht habt ihr ja noch eine ganz andere Idee.
Cello Segert.
Welchen Spieler in der dritten Liga seht ihr als nächstes oder perspektivisch in der Bundesliga und warum? Schickt uns doch gerne eine Nachricht oder eine Sprachnachricht an unser 4:3-Handy. Die Telefonnummer steht in den Shownotes. Und gut, dass du Unterhaching angesprochen hast, Yannick. Als hätten wir es abgesprochen. Als hätten wir sowas wie eine Redaktionssitzung vorher gemacht. Oder als hättest du einen Laufplan geschrieben.
Wir haben eine Redaktionssitzung. Der Chef bestimmt, der Chef setzt Themen rein und schreibt dann so noch darunter, falls ich was vergessen habe, was es nicht gibt. Yannick Barkic schlägt die Themen vor.
Nein, aber jetzt haben wir was vergessen. Bundesligaspiel natürlich. Marcel Benger.
Ja klar.
Ja, der muss Bundesliga spielen. Fertig aus. Das wollte ich noch gesagt haben.
Schreibt uns hier gerade
Endpunkt Lu.
Zurück zu Unterhaching. Denn die Spielvereinigung Unterhaching stellt seit dem Wochenende den jüngsten Drittliga-Torschützen aller Zeiten. Und wie das passiert ist, das hören wir uns auch mal an.
Keller, jetzt wieder Keller und Kinze, der Tor! Da macht er sein Tor! Da macht er sein Tor! Sein allererstes Tor! Das ist jetzt bald die Message. Ist damit der jüngste Torschütze in der dritten Liga aller Zeiten.
Gibson Adu mit dem zwischenzeitlichen 4:0 gegen Lübeck, der jüngste Drittliga-Torschütze aller Zeit mit 16 Jahren und wie viel, was war das jetzt? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr parat.
Nicht vielen Tagen.
58, glaube ich, ja, oder sowas, ne?
Auf jeden Fall hat er David Alaba überholt und auch so jemanden wie Musiala. Das heißt, wir sehen Gibson Adu mit Sicherheit beim FC Bayern. Auch aus anderen Gründen vielleicht, ja, demnächst.
Ja.
Das sollte eine Anspielung sein.
Ja.
Janik. Ja. Es soll eine Kooperation geben unter Haring mit dem FC Bayern. Da geht es ums Stadion, da geht es um die Nachwuchsabteilung und so weiter und so fort.
Stößt auf große Begeisterung.
Also erstmal müssen wir Gibson Adu erstmal hervorheben. Ne? Also mit 16 Jahren und 58 Tagen das erste Drittligator zu schießen, ist natürlich schon ein Brett.
Was hast du mit, was habt ihr so mit 16 Jahren und 8 Monaten gemacht?
Auch irgendwas Drittklassiges.
Ja.
Jetzt wieder zurück.
Nein, es wird ja so ein bisschen kritisiert, dass Haching die Jugendspieler auch nur so reinschmeißt, um auch viel von diesem Nachwuchsfördertopf auch abzugreifen. Das glaube ich übrigens nicht. Also ich glaube nicht, dass der Verein das proaktiv macht. Natürlich ist das ein netter Nebenaspekt, dass man natürlich jetzt den jüngsten Torschützen stellt, dass man auch den jüngsten Spieler stellt, dass das alles in den Geschichtsbüchern geschrieben ist und das immer wieder rausgeholt wird, wenn der nächste Jüngste trifft und so weiter. Ich glaube, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Ich glaube aber nicht, dass Marc Unterberger da sagt, wir brauchen das jetzt und wir schmeißen jetzt einfach nur rein, um den Rekord zu haben. Also der Junge kann auch schon was und du weißt es ja auch, Strassi, in Bielefeld kam er auch rein, holt den Elfmeter raus. Also die Jungs haben schon Bewegungen drauf, die haben einfach Talent. So, deswegen ist es total richtig, dass man die jetzt auch reinschmeißt.
Was ich jetzt auch nicht unterstellen will, ist, dass die das willkürlich machen, aber die wissen es natürlich auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es zufällig ist, sondern es kommt denen noch ganz gut rein, sozusagen.
Ich finde, sie haben ein paar gute Ansätze unter Haching. Ich finde auch die Lage interessant. Du bist da unten, also gerade Talente, die es vielleicht bei den Bayern nicht schaffen, muss man übrigens mal sagen, die Bayern, das ist natürlich sinnvoll aus ihrer Situation vielleicht zu sagen, wir leihen da mal jemanden aus, aber es bleibt dabei, vom Campus kommt einfach nichts bei den Bayern, das gehört auch zur Wahrheit. Dann hast du mit Bayern und 60 die beiden großen Vereine in München und jemand, der es vielleicht da nicht schafft, warum auch immer, geht nach Unterhaching. Schwabel ist sicherlich jemand, der schon kreative Ideen hat, obwohl es ja auch immer mal wieder die Fälle gibt von diesem Vertragsgebaren, entweder du unterschreibst oder sonst sitzt du ein halbes Jahr auf der Tribüne. Ich steige natürlich nicht bei allem durch, aber er ist schon irgendwie sehr innovativ, aber auch irgendwie ein streitlustiger Präsident, Manni Schwabel.
Ich würde mir halt wünschen, dass dann auch wirklich was für Unterhaching bei rumkommt, weil Stand jetzt würde ich einfach sagen, ist das eher positiv für die Bayern. Die eigene Nachwuchsabteilung ist, das wissen sie selber, ungenügend bis hierhin. Sie haben ja den Millionencampus hingestellt, der bringt auch noch nichts. Im Gegenteil, gesagt, der bringt nur Probleme. Zugehört. Doch, ja. Der bringt nur Probleme. Die haben ja auch mit Trainern, es geht um Geld und so, da können wir ja, was weiß ich, wie viele Jahre drüber sprechen. Die kaufen sich jetzt sozusagen die Nachwuchsabteilung mit ein bei Unterhaching und haben da den Erstzugriff vielleicht. Und
ich habe das ein bisschen falsch dargestellt. Ne? Also okay. Es gibt eine Kooperation, eine geplante Kooperation, ist ja noch gar nichts fix, wo dann die Bayern 2-3 Spieler
ausleihen.
Und Haching bekommt dafür eine Ausbildungsentschädigung.
Aber im Optimalfall würde das natürlich eigentlich nur Sinn machen, wenn man über alle Ligen verteilt ist. Das heißt, wenn Unterhaching beispielsweise dann in der zweiten Liga spielt, die zweite Mannschaft der Bayern steigt in die dritte Liga auf und in der vierten Liga hast du dann noch die zweite von Unterhaching. Die haben noch eine zweite Mannschaft.
Bestimmt.
So dass du quasi, wenn du Jugendspieler hast auf dem FC Bayern Campus, den der Leistung entsprechend in eine Liga verteilen kannst, wo er sich dann angemessen weiterentwickelt.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich als FC Bayern Nachwuchsspieler Lust habe, mich nach Unterhaching ausleihen zu lassen, dann gehe ich halt nicht zu den Bayern. Ne?
Ja, wobei du hast räumlich keine Veränderung, bist trotzdem in der Nähe des Clubs. Das ist schon irgendwie, also fühlt sich nicht total sinnlos an.
Nee, das muss man schon sagen.
Ich finde auch aus Bayern-Sicht macht es irgendwie total Sinn, weil sie haben halt das Geld und wenn sie ein gutes Angebot abgeben, kann auch Haching das gefühlt nicht ablehnen, wenn sie mit den großen Geldscheinen wedeln. Ich finde es aus Hachinger Sicht ein bisschen schwierig, wenn man so ein bisschen abkommt von der Philosophie. Also ich finde sie eigentlich stark genug, um zu sagen, ey, wir haben so viele eigene Jugendspieler, weil die blockieren ja dann auch wieder einen Platz für die eigenen Jugendspieler, wenn die Bayern-Spieler kommen.
Aber es geht doch auch ums Stadion, oder nicht?
Genau, es geht das ist, glaube ich, das große Ding, dass man Geld reinbekommen möchte, um einen Investor zu haben, um dieses Stadion, um den ganzen Platz mit zu kaufen im Hintergrund, um eben von der Gemeinde halt abzuzwacken.
Dass Bayern als Investor einsteigt.
Genau. Sicherlich sinnvoll, aber auch, das macht wahrscheinlich Haching auch nur, weil man aus dem Nachwuchsfördertopf einfach nicht genügend Geld bekommt, beziehungsweise weil der so gering ist, dass es im Grunde genommen zu wenig ist für Haching.
Ja, aber Geld war ja immer schon ein Problem in Unterhaching. ist halt auch nicht einfach zu generieren da, wenn du im Schatten von zwei so großen Vereinen bist.
Aber ich finde, Haching macht das in dieser Saison überragend, dieses Konstrukt, was sie fahren. Und die werden die Früchte im Grunde genommen in ein, zwei, drei, vier Jahren ernten. Also Adeyemi war nur der Anfang, ne? Nico Mantel, ne? Der zu Salzburg gewechselt ist. Also da wird es in den kommenden Jahren, glaube ich, viele Spieler geben, die noch viel Geld in die Kassen spielen für Unterhaching.
Fetsch.
Nee, das nicht, aber...
Leck.
Leck mich fetsch. Ja, es ist aber ein komplexes Thema, das können wir jetzt, glaube ich, nicht vollumfänglich...
Ich hab gerade geguckt.
Vielleicht sollten wir nochmal jemanden von Unterhaching einladen in der nächsten Woche und das uns nochmal auch per PowerPoint-Präsentation vorstellen lassen, oder?
Ja, Markus Schwabe ist damit herzlich eingeladen, hier das nochmal zu erklären,
wie
das Ganze denn hier aufgesetzt wird.
Der ist immer eingeladen.
Vielleicht kann er jemanden vom FC Bayern noch mitbringen.
Guter Junge.
Uli Hoeneß zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Einzelinterview mit mir dann.
Herrlich.
Schauen wir nach vorne, beziehungsweise schauen wir erstmal noch ganz, ganz weit zurück. Wie steht es eigentlich bei der Schwarzwaldklinik?
Boah, da kam schon lange nichts mehr.
Ja. Stimmt, kam lange schon nichts mehr, ne? Ich muss mich ab nächste Woche wieder richtig drauf vorbereiten.
Okay. Gut, wir sind auch in der Crunch-Time der Saison. Da sollten wir das mal ruhen lassen.
Ja. Da guckt Wagner keine Schwarzwaldklinik.
Dann vielleicht kurzer Ausblick aufs Wochenende. Es steht natürlich das Spitzenspiel an, das haben wir schon angesprochen, Ulm gegen Regensburg.
Am Sonntag,
ja.
19.15 Uhr.
Mit Christian Straßburger als Kommentator.
Ja, da werde ich da sein und freue mich drauf.
Veggi und ich eröffnen am Freitag Tipico Topspiel am Hartwald. Der SV Sandhausen, die letzte Chance.
Da die Frage der Woche, wer hat beim legendären Elfmeterschießen Sandhausen gegen, als sie damals Drittligist waren, gegen den VfB Stuttgart, das längste, glaube ich, in der Geschichte, wer hat den entscheidenden Strafstoß für den VfB Stuttgart verschossen?
Welches Jahr war das?
Irgendwann in den 80ern war das. 80er, Anfang 90er.
Karl Allgöwer.
Nee, der Knallgöwer, geiler Kicker.
Hansi Müller.
Nein.
Fritz Walter.
Nein. Henrik Herzog, gegen den Pfosten geschossen.
Den kenne ich gar nicht.
Der hat später dann noch bei Hertha gespielt. Ist, glaube ich, jetzt da immer noch der Physio oder sowas. Ja.
Hm? Wahnsinn.
Grüße.
Wahnsinn. Ja, Grüße.
Die Frage der Woche hätte keiner.
Hartwald, ich komme direkt aus Bergamo, fliege von Linate nach Frankfurt, dann mit dem Zug setze ich nach Sandhausen über und dort holt mich dann Yannick Bakic in Empfang und fährt mit mir wieder nach Hause.
Das hört sich geil an.
Mit Julian Engelhardt.
Da gibt es eine eigene Bushaltestelle, ne? Wenn ich mit der Bahn aussteige, dann muss ich in den Bus aus.
Muss der Henrik Herzog fragen.
Der ist damals nämlich zurückgefahren wie Jens Lehmann aus Leverkusen.
Ich muss sagen, heute hat es richtig viel Spaß gemacht. Luca Kerber, grandioser Gast. Thomas Wagner, absolute Topform. Yannick Bakic, wie immer top informiert. Tobi Schäfer, tolle Wortwitze und ich war auch nicht schlecht.
Genau, leck mich fetch, das war stark.
Leck mich fetch, schöne Woche.
Vielen Dank euch da draußen. Denkt dran, mitzumachen bei unserer Frage von vorhin. Welche Spieler seht ihr in der Bundesliga? Ne, die Nummer von unserem 4:3-Handy in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer frischen Ausgabe von 4:3.
Tschüss.
Tschüss.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? United.